Ja. Kommt es euch bekannt vor? Ja, was jetzt? Und dann brauchen wir das nächste Slide. Ein Christ sitzt im Gottesdienst und hört Gottes Wort und fühlt sich angesprochen und geht nach Hause. Ah, und hat es wieder vergessen. Also ich spreche jetzt mal nur von mir, mir ist es schon passiert. Vielleicht nicht jedes Mal, aber es passiert. Das Problem damit ist, wenn das ein gewisses Muster wird, man hört Gottes Wort und vielleicht spricht es einen auch an, irgendwas ist da und dann, naja, gerade keine Zeit oder lass mich ablenken von WhatsApp oder irgend sowas, dann entsteht so eine Immunisation, so wie man eine Grippeimpfung bekommt und hoffentlich keine Grippe bekommt, nur halt gegen Gottes Wort. Es sagt einem dann nichts mehr oder es sagt einem was, aber man tut nichts drauf hin. Und gerade in den Evangelien wird doch Wert drauf gelegt, Gottes Wort nicht nur zu hören, sondern auch zu tun. Und ich fand es schön passend, war es der Wochenspruch oder der, ja, dass wir Gottes Wort auch halten sollen, tun sollen. Es gibt ein sehr schönes Gleichnis und ich wette, jeder kennt es und das wollen wir jetzt zusammen lesen und da gibt es einen kleinen Hinweis darauf, was wir gegen diese Immunisierung tun können. Allerdings natürlich nicht ohne Erklärung, sonst müsste ich ja nicht predigen, aber lassen wir uns mal dieses Gleichnis lesen. Es ist in Matthäus 7. Von Vers 24. Ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, so bitte die Hintergrundgeräusche sich vorstellen, wie das klingt, stürzt es nicht ein, es ist auf felsigen Grund gebaut. Jeder aber, der meine Worte hört und nicht danach handelt, gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf sandigem Boden baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten, und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es ein und wird völlig zerstört. Klar, jeder schon mal gehört. Jetzt habe ich das Privileg, 12 Jahre im Libanon und 3,5 Jahre im Jordanien gelebt zu haben und kann vielleicht etwas anderes Licht auf dieses Gleichnis werfen, als man es vielleicht aus der Sonntagsschule kennt. So wie es ich zumindest aus der Sonntagsschule kenne, ist, bau dein Leben auf Jesus und alles ist gut. Das ist aber nicht die Kernaussage dieses Gleichnisses. Die liegt etwas tiefer. Und zwar ist es ja so, wenn einer im Mittleren und Nahen Osten ein Haus baut, dann will er heiraten. Danach. Also er muss erst das Haus bauen. Also er baut sein Leben. Er baut dieses Haus, um Familie zu gründen, um Kinder zu haben, um in der Nähe seiner Eltern zu leben. Und es ist also dann schon eine Lebensinvestition. Ich plane mein Leben. Das stimmt also schon. Dieses Haus ist das Leben. Es geht aber jetzt um diesen Aufwand, dieses Haus zu bauen. Und hier gibt es ja die zwei Männer, den Klugen und den Törichten. Und bei dem einen stürzt es ein, bei dem anderen bleibt es stehen. Also jeder, der das Gleichnis gehört hat, hat gesagt, ja klar, baust du es auf Fels. Logisch, machen wir immer so. Also das war jetzt nicht so dieses Ding. Nur im Mittleren Osten, im Nahen Osten, Entschuldigung, ich verwende immer das Englische, ist so, dass die Bauzeit ist im Sommer, weil im Winter regnet es und da kann man nicht bauen. Weil wenn es regnet, wie hier auch beschrieben, dann regnet es sehr viel auf einmal und dann gibt es Überschwemmungen. Dann verwandeln sich die Straßen in Flüsse und die Treppen in Wasserfälle. Es ist wirklich so. vielleicht nur einen Tag oder so, aber es ist wirklich heftig. Und dieser Regen kann natürlich Schaden verursachen. So, wenn wir jetzt zurückdenken, der Sommer, kein Regen, Hitze, Sonne, der Boden wird hart, sehr hart. Okay, jetzt kommt der eine, der will sein Haus bauen und sagt, ist doch guter Boden, da bauen wir drauf. Gegen die Erfahrung von tausenden von Jahren. Und dann kommt der Winter und spült die Erde weg. Und dann stürzt das Haus ein, weil da nichts mehr da ist, wo es drauf stehen kann. Und vielleicht können wir mal kurz das nächste Bild haben. Dann schaut es ungefähr so aus. Da war es natürlich kein Haus, da war es was anderes, aber genau das ist passiert. Der Untergrund wurde weggespült und was drauf stand, ist eingestürzt oder umgefallen. Also es ist wirklich so. Es passiert. Okay, wenn ich jetzt davon ausgehe, ich muss auf Felsen bauen, dann ist es ja nicht so, dass ich mich in die Landschaft stelle und wo ist denn hier der nächste Felsen? Das kann ja da irgendwo auf dem Berg sein, da ist kein Wasser, da ist kein Strom, da ist gar nichts. Und dann muss ich das ganze Baumaterial dahin schleppen. Das ist ja völlig unpraktisch. Ich will ja eigentlich neben dem Haus meiner Eltern bauen. Ja, wie finde ich jetzt da den Felsen? Ja, der Felsen ist schon da, nur der ist vielleicht tief unten drin. Das heißt also, ich muss jetzt im Sommer mich hinstellen mit der Spitzhacke und der Schaufel und mal anfangen zu graben und schauen, wo denn da der Felsen rauskommt. Ja, und der eine gräbt vielleicht 1 Meter, der andere 3 Meter oder vielleicht sogar 5 Meter. Aber es ist halt knochenharter, trockener Boden, den ich da auf die Seite räumen muss, bis ich endlich auf den Felsen komme. Und es war interessant, wir haben in der Lord's Family auch dieses Gleichnis gehabt und die Leute, ja klar, musst du halt, oh, bei meinem Nachbarn, da war es nach 1 Meter, war schon der Felsen da und bei uns, wir mussten 3 Meter graben. Ja, das ist ganz normal, also das ist nicht so das Wunder. Aber was bedeutet das jetzt? Was bedeutet das wirklich an dem Ort, wo ich bauen will und der ist eigentlich kulturell vorgegeben, nämlich für die Männer neben den Eltern, für die Frauen halt, die heiraten ja dann und bauen dann neben den Eltern vom Mann, da zu graben. Ja, und es ist ja diese Kollektivkultur, man bleibt ja zusammen, man geht ja nicht in die Wildnis und gräbt da, ja, sondern man bleibt da, wo die anderen sind. Okay, was bedeutet es da zu graben auf den Felsen? So, vielleicht können wir das nächste Slide. Und ich denke halt, dass die Kernaussage von diesem Gleichnis ist, es geht um dieses mühselige Graben. Also es kostet was, kostet ein bisschen Anstrengung, aber es rentiert sich. Weil es gibt eigentlich gar keine andere Möglichkeit. Wenn ich da meine Familie gründen will, in dieser Kultur, neben meinen Eltern bauen will, dann muss ich so lange graben, bis der Felsen kommt, sonst stürzt mein Haus ein. Das kann man vorhersagen. Ja, das ist einfach so. Gut, aber wir haben ja nun mal nicht diese Situation wie die Leute dort. Was bedeutet das also für uns als Leute, die an Jesus glauben? Und es geht natürlich auch nicht um das Haus, was wir, unser Eigenheim, was wir bauen wollen, weil das wird ja sowieso ein bisschen anders gemacht als dort. Was ist es, was bedeutet es, diesen Dreck, diese Erde wegzuräumen in unserem Leben? Und das ist ja gleichgesetzt mit Gottes Wort hören und tun. Was ist das Problem dabei, Gottes Wort zu hören und dann auch zu tun? Wieso ist es so schwierig? Wieso können das 3 Meter, 3 Tonnen, was ich, wie viel Erde, harte, getrocknete Erde sein? Wieso wird es dem gleichgesetzt? Unter anderem heißt es im Matthäus-Evangelium, Augenblick. Behandelt andere, also ich mit eigenen Worten, behandelt andere so, wie ihr selbst behandelt werden wollt. Okay? Das ist ja eigentlich ein ganz gutes Prinzip. Nur es entspricht nicht ganz unserer alten menschlichen Natur. Wir wollen, dass die anderen uns gut behandeln, aber nicht unbedingt sie auch noch so behandeln. Es ist ja viel bequemer, gut behandelt zu werden, als dass man selber den Aufwand macht. Also wir haben als Jesus Nachfolger das Problem, dass wir ja eine Erfahrung von einem alten Leben haben, ja, die Zeit, bevor wir wirklich Jesus nachgefolgt sind. Und diese Gewohnheiten oder diese Werte, die da waren oder in der Welt auch sind, die beeinflussen uns immer noch, auch wenn wir an Jesus glauben. Und jetzt müssen wir die mühsam aus unserem Leben entfernen oder wir müssen uns irgendwie mühsam da verändern, um dann die Worte Jesus zu tun zu können. Wir haben es ja nie gelernt, wo sollen wir es denn herkennen? Was uns vorgelebt wird, ist ja was anderes. Wie wir aufwachsen, das sind ja oft andere Werte. Ich kann jetzt natürlich nicht für jeden Einzelnen sprechen, aber ich rede mal jetzt so ganz allgemein und die weltweite Erfahrung der Jesus-Nachfolger ist eben so, dass man aus einem alten Leben kommt, an Jesus glaubt und dann ein neues Leben anfängt. Und dieses neue Leben, ja, das muss man erstmal lernen. Und dieser Prozess, diese Veränderung, die uns passieren sollte, ist dieses auf diesen Felsen runtergraben, dieses mühsame Erde wegklopfen und wegschaffen. Das ist die Kernaussage dieses Gleichnisses. Es geht nicht um, was dann dasteht, weil das kann ja schön ausschauen, aber das Fundament ist noch nicht gelegt. Die Veränderung hat noch nicht stattgefunden. Wie gesagt, der Christ sitzt im Gottesdienst, das schaut ja alles ganz gut aus. Aber wie schaut es denn mit dem Fundament aus? Hat wirklich Veränderung stattgefunden? Das kann erstmal nur jeder für sich selber beantworten. Ich möchte noch ein anderes Beispiel erzählen aus meinem Leben. Unter anderem heißt im Matthäus-Evangelium, wir sollen uns nicht vor den Menschen fürchten. Wir sollen keine Angst vor ihnen haben, auch wenn sie uns umbringen können. Also ganz drastisch. Ja, das ist genau mein Problem. Ich könnte mir jetzt was Angenehmeres vorstellen, als hier vor so vielen Menschen zu stehen. Es ist nicht in meiner Natur, mich vor Menschen hinzustellen. Es ist auch nicht in meiner Natur, jemanden auf Jesus anzusprechen. Aber Jesus sagt, fürchte nicht die Menschen, fürchte Gott. Und diesen Prozess, der ist immer noch am Prozessieren. Ich muss immer noch lernen, nicht Angst vor Menschen zu haben. Auch wenn ich jetzt hier stehe, auch wenn ich 12 Jahre im Libanon war, mit Gemeinde gegründet habe und andere Dinge. Es sind immer noch Dinge, verkrustete Erde, die so entfernt werden muss, damit das Gebäude nicht irgendwann einstürzt. Manche Dinge sind vielleicht nur eine Veränderung, die innerhalb von ein paar Minuten geschieht. Manche Dinge dauern vielleicht ein ganzes Leben. Aber es ändert sich nichts daran, dass wir diese Erde, diese harte, verkrustete Erde beseitigen müssen, dass unser, ich sag's mal nach deutschem technologischen Standard, dass der Beton sich wirklich mit dem Felsen verbinden kann. Wenn wir jetzt mal ein Bild weitergehen. Jesus' letzte Aufforderung an seine Jünger. Das ist dieser berühmte Missionsbefehl und unter anderem heißt da, lehrt sie zu befolgen alles, was ich euch geboten habe. Das ist genau dieses Thema. Es geht darum, dass Leute, die Jesus nachfolgen, also seine Jünger sein wollen, sich zu ihm zählen, zu ihm gehören wollen, dass die lernen, das zu tun, was er sagt. Ja, sind wir wieder da, wo wir waren. Wie soll man das jetzt machen? Jetzt haben wir gehört, wir sollen das nicht tun, wir sollen das nicht tun und so, aber wie machen wir es denn jetzt? Irgendwelche Ideen? Okay, ich gebe euch 3 Ideen. Keine Angst. Wenn wir eins weiterklicken können. Erstmal geht es darum, zu überlegen, wo bin ich denn, wo stehe ich denn, wie schaut es denn bei mir aus? Ist immer gut, bei sich selber anzufangen. Und als kleine Hilfe habe ich so ein Faltblatt vorbereitet. Wer möchte, kann das mitnehmen. Und wenn es nicht genug geht, müssen wir sie halt nachliefern. Aber es sind einfach nur Bibelstellen aus dem Matthäus-Evangelium. Ich habe angefangen, auf Seite 1 zu lesen, bis zum letzten Kapitel, 28, und habe aufgeschrieben, was klingt so wie ein Gebot von Jesus oder eine Aufforderung, irgendwas, was er mir sagt, was ich tun soll. Okay? Das waren, glaube ich, 48 Bibelstellen, die wirklich direkt mich angesprochen haben, mach das. Okay? Die habe ich jetzt alle aufgeschrieben. Und mein Vorschlag ist, so als Selbstevaluierung, die einfach mal durchzulesen. Also wer nicht den ganzen Bibeltext lesen will, der kann einfach nur den Satz lesen, den ich da hingeschrieben habe oder die Wörter und schauen, wie man darauf reagiert. Ist da in meinem Leben Veränderung passiert oder nicht? Wenn eine Veränderung passiert ist, einfach einen Haken hinmachen. Jawohl, das habe ich. Super. Und da, wo Lücken sind, ups, ja, da können wir ja noch dran arbeiten. Aber das ist mal der erste Schritt. Einfach mal überlegen, was ist in meinem Leben passiert. Ist Veränderung passiert? Ist echte Veränderung passiert? Ist Erde weggeräumt worden? Der zweite Schritt wäre, sich jemanden zu suchen. Hoffentlich gibt es jemanden, dem ich das sagen kann. Und dann diese Person zu bitten, einfach mal in mein Leben reinzusprechen. Und sagen, hier, guck mal, ich nehme jetzt hier diesen Punkt, da ist eine Lücke. Was ich, irgendwas ganz was Einfaches. Liebet eure Feinde oder irgend sowas. Und wie? Und sagen, guck mal, irgendwie habe ich da ein Problem damit. Und dann einfach zusammen dran arbeiten. Also nicht alles auf einmal, bloß nicht. Und wie gesagt, mit den einfachen Sachen anfangen. Aber jemanden dabei zu haben, mit dem man das bereden kann. Und der dritte Schritt, oder gleichzeitig, sucht Gemeinschaft. Ich weiß, wir leben ja in einer vollen, beschäftigten Welt, da hat man nicht viel Zeit. Aber immerhin hier zum Beispiel gibt es ja nach dem Gottesdienst die Möglichkeit, Kaffee zu trinken. Die Möglichkeit, Gemeinschaft zu suchen. Oder vielleicht kann man was zusammen machen, irgendwelche sich Projekte ausdenken und umsetzen. Und wisst ihr, was da passiert, wenn wir Dinge zusammen machen? Dann ärgern wir uns so richtig schön über den anderen. Aber das ist ja eine tolle Gelegenheit, einfach diesen Dreck wegzuräumen. Zu überlegen, ups, wie kann es denn anders sein? Wie kann ich denn den anderen lieben, annehmen? Und was sind da die Punkte, die wirklich sich ändern müssen bei mir. Und das passiert nur in Gemeinschaft. Deswegen gibt's Gemeinde. Damit wir erkennen, wer wir sind und dass wir uns gegenseitig helfen, uns zu verändern, so wie Jesus es möchte, dass wir Jesus ähnlicher werden. Also bitte, Kaffee trinken gehen, dann wird alles gut. Und wer möchte, einen Zettel mitnehmen, anfangen, sich selber zu evaluieren. Und ich hoffe, dass es keine Immunisierung gibt, sondern dass wir wirklich bewusst auf Gottes Wort hören und überlegen, was sagt mir das? Wo soll ich mich verändern? Und es ist nichts Schlimmes. Es ist ganz, was ganz Normales. Wir müssen uns verändern und Gott will es und arbeitet dran und er tut's. Amen.